Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen wie Kryokammer und Rotlicht. Außerdem findest du bei uns einzigartige Natur, ein riesiges Sportangebot, TCM-Küche und echte Tiroler Gastfreundschaft mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne-Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Mehr zu unseren Angeboten und aktuellen Retreats findest du unter www.posthotel.at.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, heute haben wir etwas, das wir schon in der Masterclass besprochen hatten und ich finde, das ist ein super Thema. Das können wir auch in eine Podcast-Folge hineinstopfen. Es geht um spezielle Supplements zum Thema Longevity, also Supplements, die tatsächlich dort ansetzen, wo das Altern ansetzt. Und wir lassen also jetzt ein bisschen die Basics, die natürlich eine Voraussetzung dafür sind, dass die noch funktionieren, diese Spezialisten, die lassen wir jetzt einmal weg. Also die Basics wie Kreatin, Omega-3, Magnesium. Oder willst du sie trotzdem noch einmal begrüßen?
Nö, sagen wir mal so, ich hoffe, sie sitzen in der ersten Reihe und freuen sich ganz fürchterlich, dass sie immer eingeladen sind, aber das reicht.
Das reicht. Gut. Das heißt, wir gehen direkt in die Spezialisten hinein und nehmen uns wieder vor, dass wir unter 40 Minuten bleiben, oder?
Der Versuch läuft. Letzten Endes, die Geschichte ist ja ganz fürchterlich traurig. Wenn wir genau hinschauen, sterben jeden Tag ein paar Millionen Zellen in unserem Körper. Aber irgendwie ist das auch gar nicht so traurig, weil bei den Zellen gibt es das Gleiche wie bei den Katholiken. Da gibt es ja wieder Auferstehung und es werden auch jeden Tag neu gebildet und das ist ganz schön geil. Doof ist es ehrlicherweise bei den Zellen eher, wenn welche versuchen, unsterblich zu werden. Also eigentlich wie Longevity, aber Longevity-Bemühungen bei Zellen gehen meistens in der Hose, weil wenn die alt werden, fangen sie an, komische Sachen zu machen. Mhm. Das heißt, wir müssen uns erstmal klar machen, dass wenn wir uns heute mit Longevity unterhalten, dann reden wir über irgendwas zwischen Gartenscheren und ganz feinen Scheren und Nagelscheren und keine Ahnung was und Skalpellen. Weil letzten Endes haben alle drei Substanzen, über die wir jetzt reden, das Gleiche vor. Die killen die Zellen, die keine Lust haben, im Alter abzutreten. Und das ist grundsätzlich schon ganz schön interessant, dass man sich erstmal klar machen darf, dass eigentlich der programmierte Zelltod für die Langlebigkeit arbeitet. Das ist ja irgendwie so ein leichter Widerspruch und deswegen wollte ich das nochmal kurz geklärt haben. So.
Aber das hat ein bisschen was von Autophagie, oder? Das ist das Gleiche. Autophagie ist ja auch so ein Reinigungsprogramm. Und wenn diese Autophagie halt irgendwie nicht mehr gut funktioniert, dann bleibt irgendwas über, was eigentlich nicht mehr da sein sollte. Es hat ein bisschen was von einer Müllabfuhr-Metapher.
Genau. 100 Punkte. Dieses Inflamm-Aging-Bild erklären wir auch nochmal ganz schnell. Ich mag es über diesen Neologismus immer noch nicht, diese Wortneuschätzung, aber im Endeffekt ist ja so, Altern ist ja ein Tod durch 1000 Stiche, das heißt chronische Entzündungen, Mitochondrien, die einen Schmarrn bauen, DNA-Schäden, eine Proteinfaltung, die nicht mehr oder falsch stattfindet, eben die gestörte Autophagie, das alles summa summarum führt dann einfach dazu, dass das System schlechter und schlechter funktioniert, abbaut und irgendwann dann eben zum Ende kommt.
Das heißt aber auch, ich unterbreche gleich. Das heißt aber auch, es gibt jetzt nicht ein Mittel, das alle Wurzeln des Alterns kappt, sondern man müsste an verschiedenen Stellschrauben drehen, weil wenn man nur eine ausschaltet, bringt das relativ wenig.
Genau, das dürfte auch der Grund sein, warum die Alchemisten bei dem Versuch, eine lebensverlängernde Substanz im Mittelalter herzustellen, immer gescheitert sind, obwohl sie so tolle Sachen wie Gold und Blei mit reingepackt haben, die ja, oder Quecksilber, die ja alle sehr wertvoll waren. Apropos Gold, hast du das eigentlich in der Zeitung gelesen, dass es irgendwie, ich glaube, einen Bodybuilder gab, der sich Gold hat in die Blutbahn spritzen lassen oder es selber gespritzt hat, weil er geglaubt hat, es würde ihm Superkräfte verleihen und er ist dann gestorben?
Nein, habe ich nicht.
Gut,
aber traurig.
Ich hoffe, er bekommt eine goldene Ausführung des Darwin Awards. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und deswegen spritzt euch auch nicht alles, was euch einfällt. So, jetzt fangen wir an.
Aber wie kommt man auf die Idee, sich Gold zu injizieren?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, welche anderen Substanzen er genommen hat. Es ist mir irgendwie in der Populärpresse im linken Vorbeigehen mit einem Auge begegnet. Und ich dachte, das ist ja eine goldige Idee. Leider nein. So,
okay.
Also Goldi, okay. Der Hamster.
Okay, das ist Gold. Das war ein Goldhamster.
Genau.
Tatsächlich.
Also dementsprechend überlegt euch genau, was euer Hamster so spritzt.
Ja, das ist aber schon traurig, wenn jetzt jemand. Da hätte es ja auch noch preisgünstigere Methoden gegeben als Gold.
Durchaus. Wir verweisen zu diesem Thema zum Longevity-Podcast mit Nils Behrens, den wir aufgenommen haben. Da haben wir uns erstaunlich lange über das Thema Exit-Strategien unterhalten. So, jetzt fangen wir an. Rapamycin ist insofern schon total schön, weil es eine der romantischsten Geschichten ist, die man so in der Pharma, glaube ich, kennt. Romantische Geschichten sind ja in Amerika sowieso irgendwie untrennbar mit großen Geschäftsmodellen und viel Erfolg verbunden. Die ganzen Leute, die in der Garage angefangen haben, irgendwelche Sachen zusammenzuschrauben und danach die Weltherrschaft übernommen haben. Die ganzen Tüftler, die irgendwie begonnen haben, zu Hause Keller bei den Eltern zu programmieren und plötzlich Facebook gegründet haben. Es ist ja irgendwie zwingend. Es gehört ja immer so ein bisschen Mythos dazu und bei Rapamycin ist der Mythos eben richtig, richtig geil. Irgendwann hat man ein paar Forscher auf die Osterinseln oder auf eine der Osterinseln geschickt, nämlich auf Rapa Nui, und hat gesagt, schaut mal ein bisschen, was da so rumsteht. Und ja, da haben sie dann auf der Unterseite von irgendwelchen Steinen irgendwelche Moose gefunden oder sowas in der Art oder Pilze und haben die abgeschabt und in irgendwelche Glasel gepackt und sind damit dann nach Hause gegangen. Sie hatten mehr Glück als der James Cook, der die Osterinseln, glaube ich, seinerzeit entdeckt hat, weil der wurde dann irgendwann von den Einwohnern gemeuchelt. Die sind glücklich zurückgegangen und hatten dann diese Moose rumstehen. Dann haben sie damit irgendwelche Versuche gemacht. Die waren wohl nicht so richtig geil. Irgendwann wurde die Firma verkauft. Und irgendjemand hat dann im Zuge dieser ganzen Geschichten nach irgendwie genau dieser Substanz gefragt. And all of a sudden hat man festgestellt, wir haben es mit einem total krassen Zeug zu tun, was in erster Linie heutzutage für Menschen, die Organtransplantationen bekommen, lebensrettend ist, weil letzten Endes ist diese Substanz, die man da an diesen, ich sage jetzt immer noch Moosenpilzen, gefunden hat, eben Rapamycin, benannt nach Rapa Nui, nach der Insel, und ist in der Lage, und jetzt wird es tatsächlich wieder spannend, die Geschichtsstunde ist zu Ende, den mTOR auszuschalten.
Mhm.
Und mTOR, Mammalian Target of Rapamycin, wer hätte es gedacht, ist natürlich genau der Türsteher, der letzten Endes permanent entscheidet, ob wir Gewebe aufbauen oder nicht, ob wir Muskeln aufbauen oder nicht, bedeutet aber eben auch, das ist derjenige, der unser Immunsystem bzw. unsere Immunabwehr so ein bisschen mitbewacht. Und wenn der mTOR zu aktiv ist, dann haben wir eben das Problem, dass eingesetzte Organe tendenziell eher nicht angenommen werden, weil die Immunabwehr zu stark ist, haben aber auf der anderen Seite natürlich, wenn mTOR dauernd an ist, ein krasses Muskelwachstum, was ja vielleicht teilweise auch gar nicht schlecht wäre, eine relativ krasse Proteinproduktion, was auch gar nicht so schlecht wäre, und ein sehr starkes Zellwachstum. Und dieses Zellwachstum, wer hätte es gedacht, das hat natürlich immer 2 bis 3 verschiedene Seiten. Dazu kommt, dass natürlich, wenn mTOR ständig rennt, auch die Autophagie sozusagen gehemmt wäre. Und dementsprechend ist es immer so ein bisschen kompliziert gewesen. Man hat dann eben gesagt, okay, was passiert denn eigentlich, wenn wir mTOR so zum Schlafen schicken? und habe dann festgestellt, okay, es verändert tatsächlich zumindest im Tiermodell massiv die Lebensspanne. Also beginnt mit Fliegen, Würmer, Mäuse, also so alles, so die ersten Teile der Nahrungskette, da schaut es echt super aus. Geht dann beim Menschen so tendenziell auf Hamsterebene, also Menschen, die sich selbst als Hamster wohl auch relativ gut. Allerdings gibt's halt tatsächlich, was den Ausgang des Ganzen angeht, auch noch keine Daten, weil es gibt halt noch niemand, der jetzt irgendwie ein Alter erreicht hätte, das er sonst nicht erreicht hätte und der schon so lange Rapamycin konsumiert hätte, dass man gesagt hätte, es hätte was gebracht.
Ja, das, was ich da jetzt ein bisschen heraushöre bei Rapamycin, ist, dass es ein bisschen so in die Denkrichtung geht, auch von Proteinaufnahme reduzieren, um mTOR auszuschalten. Also in Wahrheit ist es ein bisschen eine Fastengeschichte, oder? Also kann ich jetzt das, was Rapamycin in mir anrichtet oder tut oder bewirkt, je nachdem, wie man es wertfrei oder nicht wertfrei sagen will, kann ich das nicht einfach auch durch Fasten erreichen?
Oder durch
Proteinreduktion?
Sag mal so, Punkt 1, es ist natürlich deutlich bequemer, das alles nicht tun zu müssen. Punkt 2, es ist natürlich schon so, dass wenn du da so eine ständige Putzkontrolle hast, das kann durchaus spannend sein. Es ist ja auch nicht so, dass du das dann täglich nimmst, sondern du machst dann quasi einmal in der Woche deinen Rapamycin-Tag. Und ich kann's dir nicht sagen. Also eine dauerhafte Proteinrestriktion halte ich für noch schwachsinniger. Beim Fasten, mein Gott, ich mache mein intermittierendes Fasten, ob das was bringt oder nicht, wird irgendwann mal die Zukunft zeigen. Ich mache es ja auch nicht, weil ich glaube, dass ich damit 150 werde, sondern einfach nur, weil es für mein Leben besser funktioniert als was anderes. Kleiner Schwenk am Rande. Grundsätzlich ist es natürlich so, für Leute, die möglichst wenig Einschränkungen haben wollen in ihrem Lebensstil, die möglichst und für die auch die Ausgaben von ja bis zu 500 Euro die Woche da ein bisschen keine große Bedeutung haben, mein Gott, und den Arzt haben, die es verschrieben bekommen, man kann es theoretisch gesehen schon tun.
Mhm. Aber hast du Rapamycin einmal bei dir ausprobiert? Hast du das eingenommen? Also nimmt man das ein oder spritzt man das? Wie macht man das?
Das kannst du tatsächlich auch oral einnehmen. Ich habe es nie ausprobiert. Ehrlicherweise, mir hat das Geld immer geschadet, weil ich hätte ja auch nichts gehabt, was ich jetzt wirklich quantifizieren kann. Es ist ja nicht so, dir wächst ja dann nicht das Longevity-Horn oder du hast den Longevity-Muskel. Also du hast ja eigentlich nicht groß was. Und zweitens muss ich tatsächlich auch sagen, selbst wenn du Labordaten erzeugen wollen würdest, wär's sicherlich eine Laufzeit von einem halben Jahr mit verbundenen Kosten. Also sollte irgendein Pharmakonzern Lust haben, mir das Selbstexperiment zu bezahlen, würde ich es gerne ausprobieren, aber aus dem eigenen Budget fand ich es jetzt ehrlicherweise nicht spannend genug.
Du würdest es also wirklich selber ausprobieren, weil du jetzt die Bedrohung daran nicht siehst. Also das heißt, dieses mTOR runterregulieren siehst du nicht das Problem. Weil ich meine, du sagst ja Muskeln und so weiter, das ist alles wichtig.
Fix, aber wenn ich jetzt einen Tag in der Woche tatsächlich die harte Putzkolonne bei mir durchschicke und den Rest der Zeit eigentlich weiter mit einem relativ durch Sport, durch entsprechende Proteinaufnahme, durch entsprechenden Lebensstil aktivierten mTOR durch die Gegend laufe, gehe ich davon aus, wird sich das Ganze in dem Fall relativ gut ausgehen. Anders als beim Metformin, da kommen wir gleich zu, finde ich dieses einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen Putzkolonne durchschicken, finde ich jetzt ganz faszinierend.
Mhm.
Aber es sind tatsächlich in erster Linie die Kosten und halt auch so ein bisschen, es sind eigentlich nur die Kosten.
Okay, du hast jetzt drei Stoffe ja heute mitgebracht. Also genau. Das ist das Rapamycin, dann das Metformin und das Fisetin. Du hast Spermidin zu Hause gelassen, weil du dir denkst, das spielt in einer anderen Liga oder der hat eine andere Aufgabe oder hast du einen anderen Grund, warum du Spermidin ausgelassen hast?
Ich glaube, ich konnte nur bis drei zählen. Ansonsten hat Spermidin sicher auch seine Berechtigung, aber irgendwie Weizenkeimextrakt kennen wir irgendwie auch seit 2500 Jahren und bitte ja, nehmt Spermidin, spritzt Spermidin, wenn euch der Markus Saarreiter von der Annika Apotheke welches zum Spritzen zur Verfügung stellt, das kann man alles auch super machen, aber ich wollte jetzt ehrlicherweise heute mal so ein bisschen mehr in die Pharma reinschauen, weil Übergang zu Metformin ist ja irgendwie so genauso weit verbreitet wie Diabetes, also quasi überall. Das ist extrem erprobt. Und es gab halt irgendwann diesen Moment, wo den Forschern aufgefallen ist, dass die Diabetiker, die Metformin genommen haben, tendenziell leicht länger gelebt haben als Diabetiker ohne Metformin, was tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig überraschend ist. Aber dann haben sie festgestellt, dass es teilweise, wenn man die Kohorten vergleicht, sogar länger gelebt wurde als bei stoffwechselgesunden Vergleichsgruppen. Und das war ganz abgefahren. Und daraufhin gab es so ein bisschen Recherche. Und dann hat man eben festgestellt, Metformin aktiviert eben dieses AMPK. Und was ist AMPK? AMPK ist im Endeffekt sozusagen unser Energiesensor in der Zelle. Und wenn AMPK aktiv ist, dann wird eben besonders gerne Fett verbrannt, was cool ist. Zucker wird deutlich effizienter genutzt als sonst. Die Autophagie, da war sie wieder, wird gefördert. Und der mTOR wird eben indirekt auch gebremst. Und dementsprechend ist dieses Metformin sozusagen so mehr oder minder dazu geeignet, eine reduzierte Kalorienaufnahme nachzubilden, obwohl es eigentlich keine reduzierte Kalorienaufnahme stattgefunden hat. Das heißt, für Leute, die ihren Lebensstil unverändert beibehalten wollen und sich trotzdem was Gutes tun wollen, sah es eine Zeit lang so aus, als wäre es die perfekte Lösung.
Das heißt also, es ist, wenn man das jetzt mit dem Rapamycin ein bisschen vergleicht, beim Rapamycin wird mTOR runtergeregelt und bei Metformin wird AMPK runtergeregelt. Das heißt, diese beiden Substanzen haben etwas gemeinsam. Sie greifen in unseren Energiestoffwechsel ein. Ist das etwas, was wir wollen? Oder da sind wir schon halt in einem Bereich, der schon ziemlich grenzwertig ist, oder?
Ja, wie gesagt, das sind Pharmaprodukte. Wir nutzen hier Pharmaprodukte mehr oder minder off-label. Das muss uns klar sein. Deswegen, es ist grenzwertig. Beim Metformin ist es tatsächlich so, die bekannten breiten Nebenwirkungen sind relativ überschaubar. Es gibt ein bisschen einen Vitamin B12-Mangel, den kann man kompensieren. Es gibt ein bisschen Magen-Darm-Probleme. Damit kann man in der Regel umgehen. Die Leistungsfähigkeit geht ein wenig nach unten. Das heißt, das ist eigentlich jetzt nicht so das große Thema. Allerdings gab es eben auch diese Fälle von Menschen im zeugungsfähigen Alter, die als Nicht-Diabetiker Metformin zu sich genommen haben und dann der Nachwuchs genetisch nicht so rausgekommen ist, wie es ursprünglich vorgesehen war. Ich glaube, das waren in England ein paar Fälle, die damals durch die Presse gegangen sind. Dementsprechend gibt es da natürlich schon irgendwie so einen Moment, wo man sagen kann, ja, nein, ja, vielleicht. Es ist aber schon definitiv so, wenn du jetzt den Kinderwunsch abgeschlossen hast, einigermaßen okay, aber halt nicht geilen Lebensstil hast und sagst, ich will da so ein bisschen was Gutes tun, dann kann es durchaus funktionieren.
Du hast Metformin ausprobiert, oder?
Ja, ich persönlich habe es eine gewisse Zeit ausprobiert. Was mir total auf den Zeiger gegangen ist, um ehrlich zu sein, war, dass ich es beim Krafttraining massiv gemerkt habe. Das heißt, ich hatte den Eindruck, meine Muskelkraft hat ein wenig nachgelassen, die Muskelmasse war bestenfalls stagnierend, wenn nicht, ist sogar ein bisschen weniger geworden. Und das ist halt basierend auf meiner Vergangenheit etwas, was ich so gar nicht haben wollte. Das heißt, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich gehe mal davon aus, wenn die Muskelmasse und die Muskelkraft leidet, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen meinen Mitochondrien auf den Deckel hauen. Und nachdem die sowieso schon genügend gelitten haben, in meiner Gesundheitsgeschichte habe ich es dann wieder abgesetzt und hatte nicht den Eindruck, dass es ein Fehler war, um ehrlich zu sein.
Mhm. Wenn ich jetzt, in welchem Zustand muss ich sein, damit Metformin für mich wahrscheinlich mehr bringt, als es schadet?
Ja, also du solltest ein bisschen mehr Mensch sein, als biologisch vorgesehen war, also ein bisschen zu viel haben, tendenziell mehr Zucker zu dir nehmen, als du Sport machst. Und sehr gerne, sehr regelmäßig Nahrung zu dir nehmen, damit all die Dinge, die so ein Fasten-Nachahmeprodukt verspricht, irgendwie Sinn ergeben. Das heißt, wenn du einen guten Lebensstil hast, wenn du in der einen oder anderen Form mal ein bisschen fastest, wenn du mal auch vielleicht 1-2 Tage mit weniger Proteinaufnahme hast und in nächster Zeit wieder mit mehr, glaube ich, ist es relativ klar, dann brauchst du es eigentlich nicht. Bei Diabetes, bitte nehmt es. Die Daten sind relativ klar. Bei Prädiabetes, also wenn das alles schon so langsam ein bisschen den Bach runtergeht, bitte auch gerne. Aber wenn du jetzt irgendwie sagst, ich sehe mich als Sportler, ich definiere mich schon auch durch die körperliche Aktivität und die Leistung, die ich mit meinem Körper erzeuge, dann würde ich es eben persönlich gerne nicht so dringend auf der Verordnungsliste haben.
Kann man Metformin jetzt auch so nehmen, dass ich sage, ich weiß nicht, heute ist ein Tag, da hat die Tante Käthe ihren 80. Geburtstag und da gehen wir jetzt hin und da essen wir viel Torte und trinken viel Kaffee. Und ich komme auch halt nicht zum Trainieren und dann nehme ich dann ein Tablettel Metformin ein. Oder ist das so ein Dauerding?
Da erwischte mich jetzt ein bisschen auf dem kalten Fuß, aber ich glaube, es funktioniert, weil beim Berberin, bei diesem Lilienblattextrakt, welches ja sozusagen die Schwester ist vielleicht zu viel, Tante, Cousine, also irgendwas Verwandtes vom Metformin aus der Supplementwelt ist, da ist es ja tatsächlich so, das nimmst du vor dem Essen und all of a sudden bleibt der Blutzuckerspiegel weiter unten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es beim Metformin auch so ist. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe das damals irgendwann angefangen und irgendwann wieder aufgehört. Ich habe, glaube ich, nie irgendwie einen Ad-Hoc-Test gemacht. Das wäre allerdings spannend. Wir gehen aber davon aus, dass es auch funktioniert.
Aber bei Berberin ist es so. Und wenn wir jetzt sagen, Berberin ist die natürliche Schwester des chemischen pharmazeutischen Metformin. Und Berberin kann ich dann auch situationsabhängig einnehmen. Also genau. Bei der Tante Käthe, bevor ich zur Tante Käthe fahre, werfe ich ein bisschen ein Berberin ein von Molecular, glaube ich. Die haben da ja so ein Berberin-Produkt. Und das hilft mir dann, meinen Blutzucker zu stabilisieren, wenn ich das durch meinen Lifestyle an diesem Tag halt nicht zusammenbringe. Also wenn ich nicht nach der Torte aufstehe und sage, liebe Tante Käthe, jetzt gehe ich einmal 10 Minuten um den Block. Dann komme ich aber eh wieder, ich will nur meinen Blutzuckerspiegel in Ordnung bringen. Dass die Tante Käthe dann sagt, aber bleib doch sitzen, mein Lieber, jetzt haben wir es gerade so gemütlich.
Safe, allerdings tendenziell würde ich dann einfach sagen, na Käthe, wir gehen jetzt trotzdem gemeinsam 5 Minuten einmal ums Haus, dann hast du auch was davon. Aber ja, genau, es ist tatsächlich so. Ich bin da auch, wie gesagt, auf Reisen habe ich teilweise ganz wilde Sachen dabei. Ich habe auch noch irgendwie Gluten Guardian aus Amerika dabei. Weil ich weiß, wenn ich 2-3 Tage in einem Hotel bin, welches glutenfrei nicht kann, dann gönne ich mir davon was. Und wenn ich weiß, okay, das Umbestellen wird mit der Speisekarte, die mich da erwartet, nicht so funktionieren, das, was dabei rauskommt, dann bin ich auch durchaus im Team Berberin.
Ja, das heißt, Berberin begleitet dich auf Reisen. Wenn du sagst, ich habe halt jetzt, ich weiß nicht, eine Veranstaltung, die gleich dann beginnt nach dem Mittagessen, da geht sich ein Spaziergang nicht aus, deswegen lieber Berberin.
Genau. Oder ich weiß, es gibt nach der Veranstaltung irgendwelche Häppchen, deren glykämischer Index auf einer Skala von 1 bis 10, 14 ist. Ja, dann wäre es auch clever.
Gut. Berberin, irgendwelche Nebenwirkungen oder kann man das bedenkenlos einnehmen?
Also sagen wir mal so, die Probleme mit dem Erbgut gibt's keine Geschichten, die das in irgendeiner Weise parallel zu dem setzen würden, was da bei Metformin in England ausgetauft ist. Also mir wäre nichts bekannt. Natürlich, klar, bitte Leute, wenn ihr irgendwas mit eurem Blutzucker macht, selbst wenn es nur ein Supplement ist, wäre es schon cool, irgendwie mal nüchtern Blutzucker gemessen zu haben, irgendwie mal zu wissen, wo stehen wir denn? Weil es könnte ja theoretisch gesehen auch sein, dass man eh mit einem relativ niedrigen Blutzuckerspiegel durchs Leben läuft, davon keine Ahnung hat. Dann haust du dir noch irgendwie ein Berberin rein, das wäre dann vielleicht auch nicht so clever. Also bevor ihr da irgendwas macht, messen, machen, messen. Das gilt sowohl für Medikamente als auch für Supplements,
bitteschön. Ja. Berberin ist ja ein Extrakt aus der Berberitze, gell?
Wenn wir schon in der Flora sind, dann können wir eigentlich auch gleich weiterschauen. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass du in diesem Moment Strawberry Fields Forever einspielst.
Ja,
hast du nicht
Take You Down.
Hast du nicht, eben, du könntest auch was zum Thema Äpfel einspielen, würde auch noch funktionieren.
Apple Records passt auch gut zu Strawberry Fields.
Sollte es zufälligerweise einen Song mit Zwiebeln geben, wäre es schon etwas irritierender.
Oliver Onion.
Okay.
Der hat die legendäre Filmmusik von Bud Spencer Filmen gemacht.
Okay, was wieder großartig ist, hat er dann auch diese Smack- und Bang-Geräusche mit eingespielt?
Nein, aber Bulldozer. Also wenn man einmal wirklich schlechter Laune ist, dann geht man auf YouTube oder auf Spotify oder sonst irgendwo hin und lässt sich, ich glaube von Oliver Onion ist das Bulldozer-Vorspiel und die schlechte Laune hat überhaupt keine Chance gegen dieses Lied.
Okay, das werde ich dann demnächst ausprobieren, wenn meine Laune sich mal wieder mit mir im Keller trifft. So, wir hätten noch eine weitere Alternative gehabt. Es gab, glaube ich, auch ein oder zwei Bud Spencer-Filme in der Wüste. Vielleicht passen die da irgendwie von der Farbe hin, denn Khakis wären auch noch eine tolle Physitin-Quelle, aber ich glaube, dafür gibt's auch kein Lied.
Na, fällt mir jetzt spontan keins ein.
Gut, also letzten Endes Überraschung, Physitin steckt da überall drin, allerdings in Mengen, die relativ überschaubar sind. Es ist nichtdestotrotz ein pflanzliches Flavonoid, das heißt, wir sind da schon mal sehr glücklich, weil es ist tatsächlich rein pflanzlich, das Mengma. Was wissen wir sonst noch? Es gehört eben auch zu den Senolytika, das bedeutet, es hilft dem Körper, seneszente, also auf dem Weg in die Entartung befindliche Zellen zu entfernen. Die teilen sich dann nicht mehr, das ist irgendwie gut oder schlecht, aber sie sterben halt auch nicht, sondern sind eben so Zombie-Stoffe, die letzten Endes Zombie-Zellen, die letzten Endes so entzündliche Botenstoffe durch die Gegend spucken.
Mhm. Und die will man draußen haben. Das sind diese Zell-Zombies, die einfach nicht für nichts mehr gut sind, oder? Die sind einfach nur die haben die Autophagie überstanden, die wurden nicht aufgefressen und wuhen jetzt durch unseren Organismus.
Genau, und haben irgendwie so kleine Sturmfeuerzeuge dabei und zündeln halt die ganze Zeit rum, weil es einfach als chronische Entzündungssignale ausstoßen.
Kann man die Anzahl dieser Zellen irgendwie messen? Gibt's da einen Laborwert, der sagt, du hast einen Seneszenzwert von, ich weiß nicht, 22,8 und alles bis 25 ist okay? Weil ich glaube, wenn man das mit den Senolytika übertreibt und wenn man die seneszenten Zellen komplett ausnullt, ist es ja auch wieder nicht gut, gell?
Fix, das hatten wir ja seinerzeit bei unserem gemeinsamen Besuch beim großartigen Michael Grebe auch schon gelernt gehabt, dass es da definitiv sinnvoll ist, das Ganze nur ein oder zwei Tage, relativ genau gesagt zwei Tage im Monat durchzuführen, weil man will ja auch nicht ständig irgendwie einen künstlichen Zelltod herbeiführen. Also das ist tatsächlich auch ganz interessant, weil man liest immer wieder auf Supplements, kommen wir später drauf, eine andere Empfehlung. Also das ist nichts, was man täglich nehmen möchte. Wir wollen uns nicht jeden Tag so ein bisschen in die Haut ritzen. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Wir wollen ab und zu mal, um bei dem Bild zu bleiben, einen Aderlass durchführen und danach lassen wir das System wieder weiterlaufen.
Ja. So. Also einmal quasi einen Seneszenz-Neustart machen, einmal im Monat und dann kann man wieder ein paar Zombies herumfleuchen lassen und dann macht man wieder einmal ordentlich reine.
Und das Schöne halt bei Physitin ist, da hat man sicherlich auch mal mit Hefen und mit irgendwelchen Fadenwürmern rumexperimentiert, aber die Tiermodelle sind inzwischen sehr weit fortgeschritten und es sieht alles so gut aus, dass die Humanstudien jetzt auch schon am Rennen sind.
Mhm.
Das heißt, letzten Endes wissen wir schon mal, wenn man das richtige Protokoll macht, macht man nichts kaputt und das ist schon mal super cool.
Ja, genau. Das hat auch der Michael Grewe gesagt, an das kann ich mich erinnern, er hat gesagt, die Daten sind belastbar genug, dass man weiß, es schadet nicht. Und wenn's, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, man nimmt halt etwas ein, was nicht schadet. Und man hat aber die Chance, dass man dann irgendwann mal auch draufkommt, tatsächlich, dass es nützt.
Genau. Also, wie gesagt, das ist auch, jetzt ist jetzt auch von den Kosten relativ demokratisch. Es ist eigentlich so ein Ding, wo man sagen würde, wenn ich jetzt in meine Supplements einmal im Monat, in meine Köderdosen einmal im Monat für zwei Tage hintereinander Physitin reinsortiere, dann ist das sicher eine gute Idee. Man muss allerdings immer noch sagen, die Sicherheitslage ist gut, der Mechanismus ist plausibel und präklinisch schaut's echt toll aus. Mhm. Aber ob es jetzt wirklich die Lebensspanne verlängert oder nicht, ist halt auch noch nicht geklärt. Wie gesagt, die Longevity-Bewegung ist 20 Jahre alt. Da war kein 100-Jähriger dabei, als man angefangen hat. Insofern, wir wissen es auch noch nicht hundertprozentig, aber ich sehe da jetzt eigentlich kein Problem.
Ich habe es eine Zeit lang genommen, kann mich jetzt aber nicht mehr genau erinnern, in welcher Dosierung. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, immer in der Monatsmitte, glaube ich, 1500 Milligramm genommen habe jeweils. Das war schon eine kleine Handvoll Kapseln. Also ich habe quasi die Monatsdosis in zwei Tagen.
Genau, das ist auch das, was ich mache. Das steht normalerweise, wie gesagt, wird er von den, wahrscheinlich ist es eine gesetzliche Regelung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Jungs von Molleklar das nicht auch wissen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber dementsprechend, da steht ja irgendwie eine Tagesdosis drauf. Und wenn man halt dann quasi die Tagesdosis auf einen Monat hochrechnet und das dann auf zwei Tage hintereinander aufteilt, dann passt es. Ist halt wieder mal ein Pillenpelikan, aber dafür ist es halt einer, der hoffentlich ganz gut funktioniert und uns Zombies loswerden lässt.
Eine Kapsel Fisetin bei Molecular, ich habe es jetzt gerade gegoogelt, hat 200 Milligramm. Das heißt,
wären 15 Kapseln, das passt gut. 3000 Milligramm, ich glaube 3 bis 4000.
Auf zwei Tage aufgedacht, aufgeteilt.
Ich glaube 3 bis 4000 hatte Grebe seinerzeit gesagt, das kommt hin. Mhm.
Gut.
Genau. Gut. Ja, das sind sie eigentlich, die drei.
So, eine Frage habe ich jetzt noch. Oder möchtest du noch irgendwie eine zusammenfassende Reihung vornehmen?
Ich würde gerne noch die Siegerehrung durchführen, ja. Also ich würde sagen, Metformin ist für mich klar die Nummer 3.
Ja.
Rapamycin würde ich auf die 2 setzen, mit der Hoffnung, dass Möglichkeit 1 die Humanstudien dichter werden und vielleicht auch die Preise ein bisschen demokratischer, dann könnte das durchaus auch interessant sein, weil ich diesen Fisetinartigen Mechanismus da auch sehr gerne mag. Und Position 1 ist halt fix zum jetzigen Zeitpunkt das Fisetin für Gesunde.
Ja. Spermidin spielt jetzt da irgendwie eine Nebenrolle. Würde man die jetzt da irgendwie auf Platz 4 setzen oder würdest du Spermidin da jetzt nicht in dieser Liga sehen?
Ich würde es immer noch vor Metformin sehen, ehrlicherweise. Aber wie gesagt, wir tun ihm entweder Unrecht, wenn wir jetzt kurz drüber reden, oder wir machen es nochmal gescheit. Also ich würde einfach sagen, wir werden uns irgendwie spätestens, wenn die Annika Apotheke mit diesen Spermidin-Pens final auf dem Markt ist, glaube ich, schauen wir uns das Ganze nochmal neu an.
Okay.
Weil die Spermidin-Infusionen, die in Österreich gerade genutzt werden, die sind ja sehr populär.
Mhm.
Ich glaube, oral war es jetzt nicht so wahnsinnig der Hit. Das heißt, es scheint schon eher was zu sein, was wir dann in die Blutbahn oder direkt in den Körper reinhaben wollen. Aber das würde ich gerne verschieben, bis da ein bisschen mehr Markt zur Verfügung steht.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, jetzt denke ich mir, diese drei Stoffe, die du da jetzt vorgestellt hast und dann vielleicht noch als viertes das Spermidin dazu, die haben ja unterschiedliche Punkte, wo sie ansetzen in unserem Alterungsprozess. Jetzt könnte ich natürlich auf die schlaue Idee kommen und sagen, ich mache mir da jetzt einen Longevity-Stack aus verschiedenen experimentellen Mitteln und versuche mir da etwas zusammenzustellen. Ich sage jetzt, ich weiß nicht, ich mache an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, einmal im Monat, mache ich so mein Fisetin-Ding von jeweils 1500 bis 2000 Milligramm, da kriege ich einmal die seneszenten Zellen in Ordnung. Dann nehme ich vielleicht zwischendurch mal, wenn ich das will und wenn es meine Geldbörse mir gestattet, mache ich so Rapamycin-Interventionen, vielleicht einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen, was auch immer, um mir quasi eine mTOR-Pause zu gönnen. Und vielleicht auch da Dinge, die entstanden sein mögen, irgendwie wieder frühzeitig auszunullen. Und vielleicht auch, dass ich Berberin oder Metformin einsetze, immer dann, wenn ich so das Thema habe, okay, jetzt ist vielleicht eine Belastung für meine Blutzuckerachterbahn da. Und vielleicht zwischendurch auch noch das ein oder andere Spermidin-Dingsel dazu. Ist so ein Cocktail? Wäre das etwas Sinnvolles? Greifen diese einzelnen Substanzen so zahnradmäßig ineinander? Weißt du da was? Oder sind die Dinge, oder laufen die einfach parallel und haben nichts miteinander zu tun?
Also, man müsste es tatsächlich testen. Ich kenne jetzt keine Studie, wo die Sachen zusammengesetzt worden wären. Also ist mir nicht bekannt, was aber nicht heißt, dass es nicht irgendwelche Longevity-Nerds oder Aficionados schon gemacht haben wollen. Also das ist keine Frage. Ich persönlich, wie gesagt, also ich würde, wie gesagt, so wo ich stehe, wo wir momentan stehen, wäre ich total dankbar, wenn ich mit dem Fisetin weitermachen darf. Sollte tatsächlich das Rapamycin kommen, würde es bei mir wahrscheinlich das Fisetin eher ersetzen, als dass ich beides machen würde, weil und wie gesagt, Metformin so nicht.
Wieso ersetzen? Ich denke mal jetzt, dass die seneszenten Zellen ja eigentlich mit mTOR nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, oder?
Ja, nein, ja. Ich bin mit diesen, wie soll man es denn sagen, exogen induzierten Zelltötungsprozessen. Ich weiß es nicht so recht. Ich müsste es mir nochmal anschauen, aber mir geht es tatsächlich nicht so, dass ich zwinge und alles, was man jetzt da machen kann, in dem Bereich machen möchte. Das Fisetin habe ich jetzt sehr, sehr, sehr lange laufen. Es ist nice. Wahrscheinlich würde ich dann mal das andere laufen lassen und schauen, ob ich da irgendwie erstmal eine Wirkung oder Nebenwirkung oder irgendwas wahrnehme und dann wieder vielleicht in die Kombination zurückgehen. Ich möchte einfach nur davon abkommen, ständig zu viele Substanzen gleichzeitig laufen zu haben, weil es halt letzten Endes auch jedes in irgendeiner Weise gewünschte Messergebnis so fürchterlich verwässert. Das war der einzige Grund. Nicht, weil es irgendwie negative Auswirkungen hätte.
Ja, aber wie du eh schon zu Beginn festgestellt hast, das, worüber wir heute geredet haben, ist ja nicht das, wo man Zuflucht nimmt, sondern das ist das, wo man aufbaut, wo man auf das Fundament von Lebensstil und Basissupplementation was draufsetzt.
Bitte, 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 ja, wir sind hier durchaus wieder nicht mehr bei der Motorsäge, sondern irgendwie deutlich weiter hinten im kleinteiligen Bereich. Das alles ist in einem hohen Maße nur dann lustig, wenn man tatsächlich schon den Lebensstil führt, den wir uns alle so wünschen würden, dass wir ihn führen. Wie gesagt, das Metformin mag für den einen oder anderen, der da Schwierigkeiten hat mit Ernährung, Bewegung und sowas, da so ein bisschen eine Abkürzung sein. Da habe ich einen Verdacht, dass es funktioniert, aber ich finde es deswegen auch nicht unbedingt geiler. Bei den anderen Geschichten ist es halt definitiv so, die sind zusätzlich und nicht statt.
Ja, dass wir Rapamycin und Metformin in den Shownotes nicht erwähnen werden, liegt daran, dass das einfach Dinge sind, die man auf dem freien Supplementmarkt nicht kaufen kann. Die müsste man über einen Arzt dann
genau,
sich verschreiben lassen oder so.
Dann sind es tatsächlich sogenannte Off-Label-Verschreibungen, aber ja, ist jetzt auch, also bei Metformin glaube ich, vielleicht nicht der Dorfarzt in Golden Dichel, aber die normalerweise, glaube ich, kann man das durchaus heutzutage mal diskutieren, wenn man es denn unbedingt haben möchte. Und beim Rapamycin ist dein Geldbeutel, der es entscheidet.
Mhm. Super. Sind wir durch? Oder willst du noch was sagen?
Ich würde eigentlich nur noch sagen, seid gut mit euren Zellen, seid gut mit eurem Körper. Setzt nicht auf die Wunderpille, sondern auf einen vernünftigen Lebensstil und probiert die anderen Sachen trotzdem gerne aus. Und summa summarum, lieber Stefan, was ist meine Aufgabe am Ende jeder Episode? Ich frage dich glücklich, was machen wir denn das nächste Mal?
Genau, du fragst mich deswegen glücklich, weil es darum nächste Woche gehen wird. Wir haben unser 30-Fragen-Format und diesmal sind es 30 Fragen rund um das Thema der mentalen Gesundheit. Mental Health.
Wunderbar.
Machen wir das.
So machen wir das. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen, lieber Stefan. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Schönen
Tag.
Bis
sehr bald. Dankeschön. Baba.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Quercetin. Vorgestellt von den Molekularexperten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Quercetin ist ein sekundärer Pflanzenstoff aus der Gruppe der Flavonoide und gilt im Longevity-Bereich als Spezialist für die zelluläre Qualitätskontrolle. Im Fokus der Forschung steht seine Rolle beim Umgang mit sogenannten seneszenten Zellen, also Zellen, die gealtert sind, sich nicht mehr teilen, aber im Gewebe bleiben. Quercetin wird wissenschaftlich untersucht, weil es den Körper potenziell dabei unterstützt, diese alten Zellen zu regulieren. Es dient somit als ein interessanter Baustein zur Pflege einer gesunden Zellumgebung im Alter.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
In der präklinischen Laborforschung ist Quercetin ein sehr intensiv untersuchtes Molekül. Am Menschen zeigen die Daten solidere, wenn auch etwas moderatere Effekte. Gut dokumentiert ist seine antioxidative Wirkung sowie eine unterstützende Rolle für das Immunsystem. Insbesondere bei der Regulierung von Mastzellen, was beispielsweise bei saisonalen Atemwegsbeschwerden im Frühling relevant ist. Es ist kein Wundermittel, zeigt aber in Studien gute supportive Eigenschaften für die Gefäßfunktion und den Schutz vor oxidativem Stress.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Quercetin fängt nicht nur freie Radikale ab, sondern besitzt eine faszinierende Eigenschaft. Es wirkt als Zink-Ionophor. Das bedeutet, es fungiert als eine Art Türöffner an der Zellmembran. Quercetin hilft dabei, Zink-Ionen aktiv ins Innere der Zelle zu schleusen, wo das Zink für die Genregulation und die Immunabwehr dringend benötigt wird. Kurz gesagt, es schützt die Zelle nicht nur direkt, sondern optimiert durch den Transport anderer wichtiger Mikronährstoffe.
Ein Fun-Fact über diesen Stoff?
Die höchste natürliche Dichte an Quercetin findet man nicht etwa in exotischen Superfoods, sondern in ganz bodenständigen Kapern und den äußeren Schichten von roten Zwiebeln. Wer Zwiebeln beim Kochen zu großzügig schält, wirft den Großteil des wertvollen Quercetins unbemerkt in den Biomüll. Es lohnt sich also, die feine, farbige Schicht direkt unter der Schale mitzuverwenden.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Wie viele pflanzliche Stoffe hat reines Quercetin eine sehr bescheidene Bioverfügbarkeit, da es im Darm kaum resorbiert wird. Setze daher beim Kauf auf technologisch optimierte Formen, wie zum Beispiel Quercetin mit Phospholipiden, da diese vom Körper um ein Vielfaches besser aufgenommen werden. Übliche Dosierungen liegen zwischen 250 und 500 Milligramm pro Tag. Aufgrund des biochemischen Zusammenspiels kann eine Kombination mit Zink und Vitamin C besonders sinnvoll sein.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.